Ein paar Jahre ist es nun her, dass ich mich dazu entschlossen habe, mein Leben radikal zu ändern. Alles schien zu zerfallen. Meine Finanzen, meine geistige Gesundheit, mein gesamtes Dasein. Es gab Wochen, in denen ich kaum ein Auge zubekam. Der Lärm des Verkehrs, der unaufhörlich durch die Straßen der Stadt strömte, war wie ein endloses Dröhnen in meinem Kopf. Jedes Mal, wenn ich nach draußen trat, sah ich mehr Obdachlose, mehr Müll, mehr Verfall. Menschen wurden ausgeraubt oder überdosierten auf offener Straße. Die Stadt war zu einem verrottenden Leichnam geworden, und ich war ein weiterer Wurm darin. Ich hatte niemanden mehr. Keine Freundin, keine Frau, keine Kinder. Meine Eltern waren vor einigen Jahren gestorben, und zu meinen Geschwistern hatte ich kaum noch Kontakt. Es gab nichts mehr, das mich an diesen Ort band, außer vielleicht das nagende Gefühl, dass ich dort langsam, aber sicher innerlich starb. Also traf ich eine Entscheidung. Ich verkaufte fast alles, was ich besaß, stieg in mein altes Auto und fuhr gen Norden. Ziel? Alaska. Ein Ort, von dem ich immer geträumt hatte. Wild, ungezähmt, rein. Ich kaufte eine kleine Holzhütte auf einem abgelegenen Grundstück, weit entfernt von Städten, Straßen und Menschen. Umgeben von majestätischen Bergen und endlosen dunklen Wäldern wirkte die Gegend fast überirdisch, als hätte Gott selbst sie für sich behalten wollen. Im Winter zogen die Polarlichter ihre grün-violetten Schleier über den Himmel. Sie wirkten wie göttliche Augen, die über das Land wachten, flüsternde Lichter, die durch die Dunkelheit tanzten. Ich erinnere mich noch genau an meine ersten Nächte dort. Ich lag in einer alten Hängematte, die ich zwischen zwei Balken aufgespannt hatte, und blickte stundenlang durch das große Fenster in die weiße, schweigende Wildnis. Die Berge erhoben sich wie uralte Götter über das Land. Ihre schneebedeckten Spitzen funkelten im fahlen Licht des Mondes. Die Tannenwälder darunter waren so dicht, dass kaum ein Sonnenstrahl hindurchdrang. Frischer Schnee bedeckte das Land wie ein Leichentuch, makellos, unberührt. Kein Haus, kein Mensch, kein Lärm, nur ich. Ich hatte mir ein kleines Leben aufgebaut, ein Gemüsegarten im Sommer, ein Solarpanel auf dem Dach, ein Jagdgewehr und eine Schrotflinte zur Verteidigung gegen Bären, Wölfe und Elche. Das Nötigste eben. Keine Verpflichtungen, kein Chef, kein Verkehr, kein Stress. Ich atmete tief ein und genoss die saubere, kalte Luft. Ein Moment der Stille, wie ich ihn mein ganzes Leben lang nicht gekannt hatte. Eines Tages, ich glaube, es war Ende Januar, schlief ich in der Hängematte ein. Die Sonne war gerade dabei unterzugehen und färbte den Himmel in leuchtendem Orange und dunklem Blutrot. Als ich erwachte, war der Abend hereingebrochen. Ich stand auf, machte mir einen Becher Instant-Kaffee und begann in der Hütte umherzuwandern, auf der Suche nach etwas, das mich beschäftigen könnte. Es gab immer noch eine Menge alter Gegenstände, die der Vorbesitzer hinterlassen hatte. Ich hatte die meisten einfach ignoriert. Auf einem alten Regal an der Wand standen Reihen von Büchern. Klassiker der Science-Fiction. Werke von Philip K. Dick, Isaac Asimov, Robert A. Heinlein. Ich blätterte durch die Titel, um mir die Zeit zu vertreiben. Zwischen den Büchern entdeckte ich plötzlich etwas Ungewöhnliches. Ein schwarzes, ledergebundenes Buch ohne Titel oder Autor. Die Oberfläche war rissig, vom Alter gezeichnet. Neugierig zog ich es heraus und schlug es auf. In feiner Kupferstichschrift standen dort handgeschriebene Zeilen. Ein Tagebuch. Der erste Eintrag war datiert auf den 9. Januar des Jahres 2015. Die erste Zeile lautete: Ich weiß nicht, ob ich verrückt werde oder nicht. Ich spürte, wie sich etwas in meinem Magen zusammenzog. Der Schreiber, offensichtlich der Vorbesitzer der Hütte, beschrieb, dass ihm seine Therapeutin empfohlen hatte, alles niederzuschreiben. Doch was er berichtete, klang nicht nach Wahn. Es klang real. Er schrieb, dass die Hütte anfangs wie ein Paradies gewirkt hatte, aber dass sich bald etwas verändert hatte. Etwas lauerte in der Nacht. Es versteckte sich unter seinem Bett, blickte durch Fenster und folgte ihm lautlos wie ein Schatten. Der Schreiber sprach von einem Wesen, ausgemergelt, fast skelettartig, mit hängender, schlaffer Haut und verrotteten Augen. Seine Bewegungen seien ruckartig gewesen, der Rücken grotesk verdreht, die Beine falsch herumgebogen. Immer wenn er versuchte, Licht einzuschalten oder ein Foto zu machen, war es verschwunden. Doch der süßliche Gestank, den es hinterließ, blieb. Ein abscheulicher Duft wie verwesendes Fleisch vermischt mit Parfüm. Er schrieb von Schlaflosigkeit, von Atemgeräuschen unter seinem Bett, von seiner Frau, die nachts verschwand und am Morgen behauptete, sie sei die ganze Zeit da gewesen. Der Schnee draußen war inzwischen Meter hoch und er fühlte sich wie ein Gefangener in einem Käfig, mit einem Raubtier, das jede Nacht näher rückte. Ich schlug das Buch abrupt zu. Etwas in mir rebellierte gegen das, was ich da gelesen hatte. Ich wollte nicht glauben, dass ich in einer Hütte lebte, in der jemand vom Wahnsinn verzehrt worden war. Ich wollte keine Geistergeschichte. Ich wollte Ruhe. Und doch, das Bild dieses Twisted Man ließ mich nicht mehr los. Ich stellte das Tagebuch hoch zurück ins Regal und griff stattdessen zu einem anderen Buch, um mich abzulenken. Aber in dieser Nacht und in vielen, die folgen sollten, würde mir dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf gehen. Als ich schließlich gegen Morgen in den Schlaf sank, glaubte ich, eine Silhouette im Fenster zu sehen. Ein hagerer Mann mit verrottenden Augen, der sich langsam vorbeugte und seine viel zu langen Finger gegen das Glas legte. Als ich aufsprang und hinausstarrte, war da natürlich nichts. Nur Schnee. Und Schatten. Und irgendwo tief in mir das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem pochenden Gefühl in der Brust auf. Die Sonne hatte sich noch nicht ganz über die Gipfel geschoben, aber der Himmel zeigte bereits erste violette Streifen, die den Schnee in ein kaltes, geisterhaftes Licht tauchten. Draußen war alles still. Kein Vogel, kein Wind, kein Laut. Nur diese unheimliche, gedämpfte Stille, die in Alaska selbst dann herrschte, wenn die Natur schlief. Ich konnte nicht aufhören, an das schwarze Tagebuch zu denken, an die schmalen, schwungvollen Zeilen, die auf eine Hand schlossen, die zitterte, aber dennoch Hoffnung in der Tinte suchte. Ich hätte es ignorieren sollen. Ich hätte das Buch irgendwo verbrennen sollen, einfach in den Ofen damit. Aber die Neugier war wie ein Riss in einer Eisschicht, zuerst kaum sichtbar. Doch mit jedem Gedanken, den ich daran verlor, brach etwas tiefer. Noch vor dem Frühstück holte ich das Tagebuch wieder hervor. Ich setzte mich an den kleinen, runden Holztisch in der Ecke der Hütte und öffnete es auf Seite 2. Die Handschrift war unverändert elegant, doch die Worte begannen mehr Dringlichkeit zu tragen. »Heute Nacht hat es mich nicht schlafen lassen«, schrieb Wilhelm. »Ich höre, wie es atmet. Kein Mensch atmet so. Es ist ein ersticktes, schleifendes Geräusch, als hätte jemand Sand und Wasser in der Lunge. Und es kommt von unter dem Bett.« Ich fröstelte, obwohl der Ofen noch warm war. Meine Gedanken begannen zu rasen. Ich hatte selbst in den letzten Nächten seltsam geschlafen. Immer wieder war ich gegen 3 Uhr aufgewacht, ohne Grund. War da ein Geräusch gewesen? Ein Kratzen? Ein Flüstern? Wilhelm beschrieb, wie er eines Nachts die Taschenlampe unter das Bett gerichtet hatte, nur um einen flüchtigen Schatten zu sehen, der sich zurückzog, zu schnell, zu fremdartig. Er erzählte von der Gestalt, die er den verdrehten Mann nannte. Seine Haut schien fast durchsichtig zu sein, seine Glieder wie gebrochen, falsch zusammengesetzt. Und seine Augen, so schrieb er, seien schwarze Höhlen, aus denen der Tod selbst starre. Die Einträge wurden zunehmend verzweifelt. Wilhelm begann, seine Schlafzeiten zu dokumentieren. In der letzten Woche, so schätzte er, habe er insgesamt nicht mehr als 10 Stunden geschlafen. Er trug die Pistole seiner Großmutter stets bei sich, geladen, entsichert, und notierte sogar, wie viele Patronen er noch hatte. In einem späteren Eintrag vom 20. Januar schrieb er: »Anneliese glaubt mir nicht. Sie sagt, ich bilde mir alles ein. Aber dann verschwand sie gestern Nacht. Die Tür war verschlossen, das Fenster geschlossen, kein einziger Fußabdruck im Schnee. Am Morgen saß sie wieder am Tisch, als wäre nichts gewesen. Sie behauptet, sie sei nie weg gewesen. Doch ich sah es. Ich weiß, sie war fort. Ich hielt kurz inne. Der Name Anneliese war das erste Mal gefallen. Ich hatte bislang angenommen, Wilhelm sei allein gewesen. Doch jetzt stand da eindeutig, dass seine Frau mit ihm in der Hütte gelebt hatte. Warum hatte Henrik, mein Nachbar, sie nicht erwähnt? Ich blätterte weiter. Die Seiten waren nun voller Kritzeleien. Zeichnungen eines bizarren Wesens. Ein Mensch vielleicht, aber schief, grotesk, mit abstehenden Schultern, eingeknickten Knien, zu langen Armen. Manchmal war nur ein einzelnes Auge gezeichnet, manchmal ein offener Mund voller splitternder Zähne. Eine Skizze zeigte das Wesen unter dem Bett. Der Kopf vorgestreckt, der Körper schlangenartig gewunden. Ein anderer Eintrag, datiert auf den 26. Januar, lautete: »Er flüstert jetzt. Ich verstehe nicht alles, aber er sagt meinen Namen. Immer wieder. Wilhelm, 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 als wäre ich ein Lied, das er nie vergisst.« Ich schluckte schwer. Mein Magen rebellierte. Ich legte das Buch beiseite und starrte durch das beschlagene Fenster hinaus in den Schnee. Irgendetwas in diesen Worten traf mich tiefer als nur eine Gruselgeschichte. Sie fühlten sich echt an, persönlich. Noch am selben Tag ging ich hinaus, um mich zu beruhigen. Ich schnallte mir die Schneeschuhe an, lud die Schrotflinte durch und stapfte durch die eisige Landschaft. Die Kälte brannte in der Lunge, doch sie war ehrlich. Sie war begreifbar. Anders als das, was in dieser Hütte lauerte. Ich erreichte eine Anhöhe hinter dem Haus, von der aus man das gefrorene Tal überblicken konnte. Die Bäume wirkten wie stumme Wächter, schwarz und starr. Die Sonne stand tief, warf lange Schatten über das Weiß. Und dann sah ich ihn, einen Mann in schwarzer Kleidung, langsam schreitend am Rande des Waldes. Ich erkannte ihn. Henrik Solberg. Ich rief ihm zu. Er zuckte sichtbar zusammen, dann winkte er mir zu und kam langsam näher. Als er mich erreichte, schien sein Blick nervös, seine Bewegungen fahrig. Ich fragte ihn, ob er den Vorbesitzer kannte. Seine Miene gefror augenblicklich. Er murmelte etwas von einem Unfall, Herzversagen vielleicht. Doch sein Blick wich dem meinen aus. Ich wusste das schon. Er verschwieg mir etwas. Am Abend kehrte ich zurück in die Hütte. Das Tagebuch lag noch offen auf dem Tisch. Ich zwang mich weiterzulesen. Im letzten vollständigen Eintrag schrieb Wilhelm: »Ich glaube, der verdrehte Mann will mir helfen. Nicht, weil er freundlich ist, sondern weil er etwas weiß. Er versucht, mich irgendwo hinzuführen, aber ich fürchte, wohin er mich führen will, gibt es kein Zurück mehr.« Ich schlug das Buch zu. Die Nacht brach herein, langsam und still, wie Schnee auf trockenem Holz. Und während ich im Bett lag und die Dunkelheit in alle Ritzen kroch, hörte ich es, ein Kratzen, ganz leise, direkt unter mir. Und ich wusste, ich war nicht allein. In dieser Nacht schlief ich kaum. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, glaubte ich, etwas im Zimmer zu hören. Ein Knarzen der Dielen, ein leises Kratzen an der Wand oder das gedämpfte Geräusch von etwas, das unter dem Bett entlang schlich. Mehrmals schreckte ich hoch, das Herz ein Trommelfeuer in meiner Brust. Doch jedes Mal war nichts zu sehen. Kein Schatten, keine Gestalt. Nur ich, mein Atem und die Dunkelheit. Die Stunden krochen wie kaltes Harz. Gegen 3:33 Uhr, ich erinnere mich genau an die rote Anzeige auf meiner alten Digitaluhr, wachte ich erneut auf. Diesmal war es nicht das Geräusch, das mich weckte, sondern ein seltsames Gefühl, als würde mich an jemand beobachten. Nicht aus Neugier, eher wie ein Jäger, der entscheidet, ob sein Opfer reif ist. Ich saß aufrecht im Bett und lauschte. Kein Wind, kein Rascheln der Tannen, nur das feine Summen der Stromleitung aus dem Solarpanel. Ich atmete flach, als wollte ich mich selbst in der Luft auflösen. Dann stand ich auf, griff nach meiner Taschenlampe und beugte mich vorsichtig hinunter, um unter das Bett zu sehen. Nur Dunkelheit. Ich richtete den Lichtkegel in die schwarze Leere. Für einen Sekundenbruchteil glaubte ich, etwas zu sehen. Eine Bewegung, eine Gestalt vielleicht. Aber das Licht flackerte kurz, und als es wieder stabil war, war dort nur Holz und Staub. Ich stand langsam auf, versuchte mein pochendes Herz zu beruhigen und ging in die kleine Wohnküche, um mir heißen Tee zu machen. Dabei fiel mein Blick erneut auf das Tagebuch auf dem Tisch. Ich sollte es nicht wieder öffnen. Ich wusste das, aber ich tat es trotzdem. Der nächste Eintrag war kurz und verwirrend. Heute habe ich mich im Fenster gesehen. Doch ich stand nicht da. Ich war nicht dort. Und doch, mein Spiegelbild war es. Es hat nicht geblinzelt. Ich läute, schlug das Buch zu. Spiegelbilder, die sich verselbstständigen. Schatten, die atmen. Ich schüttelte den Kopf, trank meinen Tee in einem Zug aus und versuchte, mich mit etwas anderem abzulenken. Ich schaltete den Fernseher ein. Eine Satellitenschüssel auf dem Dach versorgte mich mit ein paar Kanälen. Es lief eine alte Sitcom. Künstliches Lachen erfüllte die Stille der Hütte. Für einen Moment fühlte ich mich wieder wie ein Mensch. Doch irgendwann schlief ich auf dem alten Sofa ein. Der Fernseher lief noch, als meine Augen zufielen. Ich weiß nicht, wie lange ich schlief. Vielleicht eine Stunde. Vielleicht weniger. Ich erwachte abrupt, als der Bildschirm zu rauschen begann. Weißes Rauschen, das die Stille durchbrach, wie tausend flüsternde Stimmen. Ein konstantes, nervenaufreibendes Zischen, das sich in meinen Schädel bohrte. Ich setzte mich langsam auf und sah auf den Bildschirm. Das Bild flackerte. Erst dachte ich, es sei ein normaler Sendefehler. Doch dann erschienen Linien, schwarze Streifen, die sich horizontal über das Rauschen zogen, langsam, wie kriechende Würmer. Dann wurde das Bild klarer. Ein Raum erschien auf dem Bildschirm. Ich brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, was ich da sah. Es war meine Hütte. Die Kamera zeigte den Wohnbereich, meinen Sessel, den Tisch, die Bücherwand und mich. Ich saß vor dem Fernseher, in Echtzeit. Ich hob langsam die Hand und die Gestalt im Fernseher tat es gleichzeitig. Ich fuhr erschrocken zurück, drehte mich zur Ecke, aus der das Bild stammen musste, doch dort war nur Wand. Kein Kameraauge, kein Spiegel, keine Linse. Ich blickte zurück auf den Fernseher. Hinter mir, auf dem Bildschirm, hatte sich etwas verändert. Etwas stand direkt hinter meinem Abbild. Ein blasser, nackter Mann, dürr bis auf die Knochen, die Haut faltig und schlaff wie nasses Leder. Seine Augen waren leer, schwarz wie verfallene Höhlen. Sein Rücken war grotesk verdreht, als hätte man ihn gegen seinen Willen in eine neue Form gezwungen. Er erhob sich langsam, ruckartig, als wäre jede Bewegung ein Fehler im System der Realität. Ich konnte kaum atmen. Dann sprach der Fernseher. Die Stimme war ein Gurgeln, ein Würgen, als ob Erde und Maden mit dem Klang vermischt wären. Doch die Worte waren klar. Er ist ein Mörder. Der Schatten des Todes. Viele sind gefallen, viele liegen vergraben in diesem Wald. Du wirst der Nächste sein. Er beobachtet dich. Ich erstarrte. Ich konnte nicht sagen, ob er der Mann hinter mir war oder jemand anderes. Doch als ich mich umdrehte, war da nichts. Nur der kalte Sessel, der Teppich, die Bücherwand. Dann fühlte ich etwas. Finger. Kalt. Lang. Auf meiner Schulter. Ich sprang auf, schrie auf und stieß den Fernseher um. Das Gerät fiel zu Boden, zerbrach mit einem grellen Blitz und einem Knall aus Glas und Funken. Dunkelheit hüllte den Raum ein wie ein schwarzer Schleier. Ich taumelte zurück, schlug gegen den Ofen und riss eine Lampe zu Boden. Panisch tastete ich nach dem Lichtschalter. Das warme Licht flutete die Hütte. Leer. Kein Wesen. Kein Schatten. Nur ich. Und mein rasselnder Atem. Ich wusste, das war keine Einbildung mehr. Etwas war in der Hütte. Aber es hatte mich nicht angegriffen. Es hätte es tun können. In der Nacht. Im Schlaf. In der Dunkelheit. Warum nicht? Und was meinte die Stimme mit: Er ist ein Mörder? Wen meinte sie? Mich? Oder jemand anderen? Die Fragen rasten wie Stürme durch meinen Kopf, während ich mich in viele Lagen Kleidung hüllte. Es war Zeit, mit Henrik zu reden. Vielleicht wusste er mehr. Vielleicht hatte er nur die Hälfte erzählt. Oder vielleicht hatte er etwas zu verbergen. Ich schnappte mir meine Schrotflinte und trat in die eisige Kälte hinaus. Die Schneefläche war glatt wie Glas und die Kälte biss mir ins Gesicht. Doch noch schlimmer war das, was ich sah. Rund um meine Hütte. Fußspuren. Frisch. Tief. Und sie kamen aus der Richtung des Waldes. Und sie führten nicht zu meinem Fenster, sondern von dort weg. Hinunter zum gefrorenen See. Und dort, am Ende der Spur, ging ein Mann. Langsam. Breit gebaut. Mit einem Gewehr über der Schulter. Henrik. Ich rief seinen Namen. Er drehte sich um, lächelte, winkte. Aber in seinem Blick lag etwas, das mich frösteln ließ. Etwas, das mir sagte, ich war nie allein gewesen. Nicht wirklich. Nicht in dieser Nacht. Nicht in dieser Hütte. Und auch jetzt nicht. Ich stand lange regungslos in der Kälte, den Blick auf die dunkle Gestalt gerichtet, die sich langsam vom See entfernte. Henrik Solberg. Der einzige Mensch im Umkreis von mehreren Meilen. Ich kannte ihn nicht gut, doch in dieser Einsamkeit zählte jeder Mensch. Und heute würde ich ihn nicht einfach nur grüßen. Heute würde ich Antworten einfordern. Mit der Schrotflinte auf dem Rücken und der eisigen Luft in der Lunge stapfte ich den schmalen, vom Schnee halb verschlungenen Pfad hinunter, der sich zwischen den Bäumen hindurch in Richtung seines Grundstücks wand. Die Stille um mich war fast greifbar. Nur das Knirschen meiner Schneeschuhe durchbrach sie. Henrik hatte seine Hütte etwa eine Meile von meiner entfernt gebaut, am Rand eines zugefrorenen Moorsees. Die Hütte selbst war größer als meine, aus dicken Baumstämmen errichtet, mit einem schiefen Schornstein und einem eingezäunten Garten, der nun vom Schnee begraben lag. Rauch stieg aus dem Schornstein, also war er zu Hause. Ich näherte mich vorsichtig, als wäre ich auf der Jagd. Ich weiß nicht, warum ich so zögerte. Vielleicht war es die Erinnerung an das Tagebuch, vielleicht das Bild des blassen Mannes im Fernseher. Oder vielleicht war es etwas in Henriks Blick gewesen, etwas zu Lauerndes, zu Berechnendes. Ich klopfte dreimal mit behandschuhten Fäusten an die Tür. Ein Moment der Stille. Dann hörte ich schlurfende Schritte. Ein Riegel wurde beiseite geschoben und Henrik öffnete. Er wirkte überrascht, nicht schockiert, nicht erfreut, nur kalkulierend. Sein Blick glitt zu meinem Gewehr, dann zu meinem Gesicht. »Lukas?« sagte er mit heiserer Stimme. »So früh schon unterwegs?« Ich nickte. Ich hatte eine unruhige Nacht. Dachte, ich komme mal vorbei. Er trat beiseite und ließ mich herein. Die Wärme schlug mir entgegen, durchzogen vom Geruch von Pfeifentabak und altem Holz. Die Hütte war ordentlich, fast zu ordentlich. Kein einziges Staubkorn lag auf den Regalen. Bücher standen nach Farbe sortiert, das Gewehr über dem Kamin war frisch geölt. Ich setzte mich auf den abgewetzten Sessel, während Henrik zwei Gläser aus dem Schrank nahm und eine halbvolle Flasche Whisky entkorkte. Er goss großzügig ein und reichte mir ein Glas. »Manchmal bringt einen die Einsamkeit um den Schlaf«, sagte er beiläufig, ohne mich anzusehen. Ich schwieg, nahm einen Schluck und ließ den Alkohol in meiner Kehle brennen. Dann legte ich das Glas ab und sah ihm direkt in die Augen. »Henrik, du hast mir nie erzählt, was mit dem Vorbesitzer meiner Hütte passiert ist, mit Wilhelm Lenning.« Henrik erstarrte, nur für einen Moment, aber lang genug, dass ich es bemerkte. »Er hatte Probleme«, sagte er langsam. »War kein schlechter Mensch, aber sensibel. Ich denke, die Einsamkeit hat ihm zugesetzt. Vielleicht war er nicht dafür gemacht.« »Er hat ein Tagebuch hinterlassen«, sagte ich ruhig. Darin schreibt er von einer Kreatur, etwas, das in der Hütte war, dass es seine Frau Anneliese ebenfalls betroffen hat. Henrik wirkte bleich. Sein Blick wich meinem aus. Du solltest das nicht lesen. Manche Dinge, manche Erinnerungen verderben den Verstand. Du hast gesagt, er sei gestorben, fuhr ich fort. Aber nicht wie. War es wirklich ein Unfall? Henrik schwieg lange. Dann leerte er sein Glas in einem Zug und stellte es mit einem dumpfen Knall auf den Tisch. Er hat es getan, sagte er tonlos. Ich habe ihn gefunden. Er saß genau da, wo du jetzt sitzt. Die Flinte auf dem Schoß, Loch im Kopf, offene Augen und neben ihm das Tagebuch. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Aber wenn das Tagebuch von der Polizei beschlagnahmt wurde, wie kommt es dann, dass es wieder in meiner Hütte liegt? Henriks Blick wurde kalt, eiskalt. Vielleicht hat es nie jemand mitgenommen. Ich stand langsam auf. Du hast gesagt, er war nicht mehr er selbst. Aber was, wenn er die Wahrheit gesagt hat? Was, wenn da wirklich etwas war? Henrik trat einen Schritt auf mich zu. Du glaubst an Geister, Lukas? An Dämonen im Schnee? An Monster unter dem Bett? Seine Stimme wurde schärfer. Die Wahrheit ist, Alaska ist wild. Menschen verschwinden hier. Und manchmal ist das auch besser so. Ich wich nicht zurück. Was ist mit Anneliese passiert? Sie ist nie wieder aufgetaucht. Das steht sogar in den Zeitungen. Henrik senkte den Blick. Dann flüsterte er: Sie war nicht mehr dieselbe. Nachts stand sie oft am Fenster, hat mit jemandem gesprochen, der nicht da war. Wilhelm wollte sie mit nach Fairbanks nehmen. Doch in jener Nacht, mitten im Sturm, war sie plötzlich fort. Er zögerte. Und am nächsten Morgen war Wilhelm ein anderer Mensch. Leer, als wäre etwas in ihm zerbrochen. Ich fragte die nächste Frage leise, aber bestimmt. Glaubst du, der Twisted Man war real? Henrik sah mich an. Lange. Dann antwortete er nicht. Stattdessen ging er zum Kamin, zog eine alte Blechkiste hervor, öffnete sie und holte ein vergilbtes Foto heraus. Er reichte es mir. Darauf zu sehen, ein Mann und eine Frau vor der Hütte, lachend. Und hinter dem Fenster eine dritte Gestalt. Unscharf, blass, abscheulich verzerrt. Ich konnte nichts sagen. Ich starrte nur. Er hat ihn immer wieder gemalt, sagte Henrik leise. Immer dieselbe Gestalt. Und ich schwöre dir, Lukas, ich habe ihn auch gesehen. Ich blickte auf das Bild, das langsam in meiner Hand zitterte. Etwas in mir wusste, ich war ihm näher, als ich es mir eingestehen wollte. Der Twisted Man war nicht nur eine Halluzination. Er war da und er war noch nicht fertig mit mir. Als ich die Hütte von Henrik verließ, hatte sich die Welt verändert. Nicht äußerlich. Der Schnee lag immer noch weich und dick auf dem Boden. Die Tannen standen reglos wie Grabsteine in einem weißen Meer. Aber in mir hatte sich etwas verschoben. Ich wusste jetzt, dass ich nicht mehr fliehen konnte. Nicht vor der Wahrheit. Nicht vor dem, was in der Dunkelheit meiner Hütte auf mich wartete. Ich dachte an das Foto in meiner Tasche. An das undeutliche Gesicht hinter dem Fenster. An Henriks Worte. Und an die Zeilen aus Wilhelms Tagebuch. Er flüstert meinen Namen. Zurück in meiner Hütte stand die Luft schwer, wie abgestandenes Wasser. Ich hatte alles gelüftet, das Feuer brannte, und doch war es, als wäre ein Schleier über allem. Ich setzte mich an den Tisch, nahm das schwarze Tagebuch wieder in die Hand und blätterte zu der Stelle, die ich zuvor nicht überquert hatte. Der letzte Eintrag von Wilhelm war nicht wie die anderen. Er war kürzer, flüchtiger, und er war verschmiert mit dunklen, bräunlichen Flecken, die ich nicht näher untersuchen wollte. Heute verstehe ich, was passiert. Der verdrehte Mann führt mich, nicht in den Tod, in die Wahrheit. Ich werde ihn finden, oder er mich. Ich legte das Buch weg. Mein Magen drehte sich. Etwas war faul an diesen Worten. Nicht nur der Wahnsinn, der aus den Buchstaben sickerte, sondern das Gefühl, dass Wilhelm etwas erkannt hatte, das ich nicht begriff. Etwas, das ich begreifen musste. Ich wollte nicht länger warten. Ich beschloss, meinen Rucksack zu packen und die Hütte zu verlassen. Nur das Nötigste. Gewehr, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Set, Konserven, Wasser, das Tagebuch und ein Foto von meinen Eltern. Ich würde mit dem Schneemobil nach Fairbanks fahren, zur Polizei oder zu irgendwem, der mir glauben würde. Ich konnte hier nicht bleiben, nicht wenn dieses Ding hinter mir her war. Doch während ich meine Sachen zusammensuchte, fiel mein Blick erneut auf das Fenster. Er stand da, dicht am Glas. Seine lange, ausgemergelte Gestalt war nur schemenhaft zu erkennen, doch seine schwarzen Augen, leer wie ausgebrannte Höhlen, starrten direkt in meine. Seine Haut wirkte grau, fast wie getrocknete Rinde, die sich von den Knochen löste. Seine Finger waren lang, knochig, wie Äste, die sich an das Fenster klammerten. Seine Haltung war krumm, wie gebrochen, sein Kopf geneigt. Ich erstarrte. Er bewegte sich nicht. Ich schloss die Augen, zählte bis 10. Als ich sie wieder öffnete, war er fort. Nur der Abdruck seiner Hand blieb auf dem Glas zurück. Langgezogen, mit unnatürlich vielen Gelenken. Die Spur zog sich wie ein Schatten ins Innere. Ich wusste jetzt, ich hatte keine Wahl. Ich war ein Teil von all dem geworden. Ich verließ die Hütte, schnallte mich auf das Schneemobil und startete den Motor. Die Kälte biss in meine Haut, selbst durch mehrere Schichten Kleidung. Ich raste durch die verschneite Landschaft. Die Tannen zogen wie schwarze Wächter an mir vorbei. Der Motor heulte gegen den Wind. Ich spürte das Dröhnen bis in die Knochen. Henriks Hütte kam in Sicht. Das Licht brannte noch. Ich hielt an, sprang ab und klopfte energisch gegen die Tür. Er öffnete nicht. Ich trat ein. Die Tür war nicht verschlossen. Drinnen war es still. Zu still. »Henrik«, rief ich. Keine Antwort. Ich ging vorsichtig durch die Räume. Die Luft roch nach Eisen, nach Blut. Dann fand ich ihn. Er saß auf seinem Stuhl, oder besser gesagt, was von ihm übrig war. Seine Kehle war aufgeschlitzt, der Körper über und über mit tiefen Kratzspuren bedeckt, als hätte ein Tier mit zu vielen Klauen ihn zerrissen. Seine Augen waren weit geöffnet. In seinen Fingern hielt er einen blutbefleckten Zettel. Ich nahm ihn vorsichtig. Eine einzige Zeile stand darauf. »Er war nie hinter dir her, Lukas. Er war hinter mir.« Ich ließ den Zettel fallen. Mein Kopf rauschte. Ich taumelte zurück, stieß gegen ein Regal. Eine alte Blechdose fiel zu Boden, klapperte laut. Dann sah ich ihn. Der verdrehte Mann stand im Flur, dicht, näher als je zuvor. Er lächelte nicht. Er zeigte keine Wut, nur Neugier. Und in diesem Moment erkannte ich die Wahrheit. Er war nie das Monster gewesen, er war der Richter, der Henker, der Rächer. Henrik hatte etwas getan, etwas Schreckliches. Vielleicht hatte er Anneliese getötet. Vielleicht hatte er Wilhelm in den Wahnsinn getrieben. Vielleicht war er verantwortlich für mehr. Und der Twisted Man hatte ihn gerichtet. Ich atmete zitternd ein. Der Mann trat nicht näher. Er beobachtete mich nur. Dann wandte er sich ab und verschwand im Schatten des Flurs, lautlos wie Rauch im Wind. Ich blieb zurück. In einer Hütte voller Blut. Mit einem toten Mann. Und dem Gefühl, dass ich gerade einer unsichtbaren Waage entkommen war, aber dass sie sich jederzeit wieder neigen konnte. Ich nahm das Tagebuch fester in die Hand, kehrte zum Schneemobil zurück und fuhr in die Nacht. Ich dachte, es sei vorbei. Ich glaubte, ich hätte den Abgrund überquert, als ich die Szene in Henriks Hütte hinter mir ließ. Das Blut, das Grauen, das schweigende Urteil des verdrehten Mannes. Ich war davon überzeugt, dass ich nur noch durchhalten musste, bis ich wieder in der Zivilisation war. Doch der wahre Albtraum hatte gerade erst begonnen. Am späten Abend erreichte ich die Randgebiete eines kleinen Trailerparks. Ein trostloser Ort, eingekesselt von dunklen Bäumen und zugefrorenen Feldern, etwa 2 Stunden Fahrt südlich von Fairbanks. Ich kannte den Park flüchtig, hatte hier vor meiner Abgeschiedenheit einmal getankt und mir einen Kaffee geholt. Ich erinnerte mich an die Reihen von rostigen Wohnanhängern, die wie traurige, vergessene Lebensentwürfe im Schnee standen. Ich war erschöpft, verwirrt, halb erfroren. Also beschloss ich, bei einem alten Bekannten unterzukommen, einem Mann namens Jakob van der Meer, den ich noch aus einer früheren Lebensphase kannte. Jakob hatte sich ebenfalls aus dem normalen Leben zurückgezogen, aus anderen Gründen. Er lebte mit seiner Freundin Stine in einem abgelegenen Anhänger am Rand des Parks. Ich wusste, er war jemand, der Fragen stellte und Antworten suchte. Vielleicht konnte er mir helfen. Als ich bei seiner Tür ankam und klopfte, vergingen mehrere Sekunden, ehe Licht in einem der kleinen Fenster anging. Jakob öffnete langsam die Tür. Seine Augen waren gerötet, seine Haare zerzaust. Doch als er mich sah, erkannte er mich sofort. »Lukas?« fragte er ungläubig. »Was in Gottes Namen? Du siehst aus, als wärst du dem Tod begegnet.« »Vielleicht bin ich das auch«, antwortete ich leise. Er ließ mich ohne weitere Fragen eintreten. Stine, die gerade am Fenster stand, schien beunruhigt. Ihr Blick war auf etwas draußen gerichtet, das ich nicht sehen konnte. »Es ist etwas passiert«, sagte ich und setzte mich schwer auf den durchgesessenen Sessel. »Etwas Unmenschliches.« »Was meinst du?« fragte Jakob, während er mir eine Decke reichte. Ich erzählte ihnen alles. Von der Hütte, dem Tagebuch, Henrik, dem Twisted Man. Ich ließ nichts aus, obwohl ich selbst kaum glauben konnte, was ich sagte. Jakobs Gesicht veränderte sich zunehmend. Von Mitleid zu Besorgnis. Und dann zu etwas, das ich nicht deuten konnte. Eine Mischung aus Angst und düsterem Verständnis. »Du bist nicht der Einzige, der so etwas gesehen hat«, sagte er schließlich. »Stine und ich, wir haben Dinge beobachtet. Gestalten, die nachts zwischen den Anhängern umhergehen. Sie erscheinen nicht auf Kameras und sie flüstern.« Ich fröstelte, obwohl die Decke warm war. »Letzte Woche«, fuhr Stine fort, »haben wir eine ältere Frau draußen gesehen. Sie schrie. Ein Mann mit bleicher Haut und metallisch glänzenden Zähnen griff sie an. Er hat sie getötet. Einfach so.« Ich starrte sie an. »Was meint ihr mit metallischen Zähnen?« Jakob sah mich ernst an. »Sein Name ist Saklas. Wir haben ihn vorher nie gesehen. Seit seiner Ankunft verschwinden Menschen. Ganze Familien. Wir wollten schon längst weg, aber irgendetwas hält uns fest.« Bevor ich fragen konnte, was er damit meinte, erlosch das Licht. Ein Geräusch zerriss die Stille. Das Knacken von Schritten. Ein Flüstern, das durch die Wände kroch wie Gas. Und dann ein Schrei. Von draußen. Stine rannte zum Fenster, riss den Vorhang zur Seite und erstarrte. »Sie sind hier«, flüsterte sie tonlos. Ich trat neben sie. Draußen, im schwachen Licht der flackernden Straßenlampe, stand Saklas. Groß, breit. Seine Haut war kreideweiß, sein Schädel kahl, seine Augen pinkfarben und tot. Und sein Lächeln. Seine metallischen Zähne reflektierten das Licht wie Messerklingen. Hinter ihm bewegten sich weitere Gestalten. Männer, Frauen, sogar Kinder. Doch keines von ihnen war menschlich geblieben. Ihre Augen leuchteten wie kaltes Mondlicht, ihre Körper wirkten steinern, leblos und dennoch voller Hunger. »Was wollen Sie?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte. »Sie bauen eine Armee«, sagte Jakob, »und wir stehen auf der Liste.« Ein Schlag traf die Tür. Dann ein zweiter. Ich griff nach meiner Schrotflinte. Jakob zog eine Pistole unter dem Sofa hervor. Stine hatte ein Küchenmesser in der Hand, die Knöchel weiß vor Anspannung. Die Tür bebte unter einem dritten Schlag. Dann brach sie. Ein Kind trat als erstes über die Schwelle. Ein kleines Mädchen mit glasigen Augen und einem Mund, der zu weit geöffnet war. Ihre Zähne spitz wie Nadeln. Sie knurrte wie ein Tier, fletschte die Zähne und raste auf uns zu. Stine schrie. Ich drückte ab. Der Knall war ohrenbetäubend. Das Geschoss traf das Mädchen an der Schulter, warf sie zurück, doch sie stand wieder auf. Langsam, knirschend, als wäre Schmerz irrelevant. Jakob rief, »Hinter uns!« Ich wirbelte herum. Weitere Gestalten krochen durch das zerborstene Fenster. Sacklers trat langsam ein, seine metallischen Zähne entblößt, seine Augen auf mich gerichtet.
»Lucas Moreau«, sagte er. Seine Stimme war ölig, schleimig, wie ein Echo aus einem tiefen Brunnen. »Du hast etwas gesehen, das du nicht sehen solltest. Aber das ist in Ordnung. Du wirst es bald verstehen.« Ich zielte auf seinen Kopf, drückte ab. Nichts. Die Kugel prallte ab wie von Stein. Sacklers lachte. »Eure Waffen helfen euch nicht, aber ihr könnt mir nützlich sein, zumindest als Nahrung.« Ich packte Stines Arm. »Wir müssen fliehen. Jetzt!« Jakob brüllte etwas. Dann wurde er von einer der Kreaturen überrannt. Ich hörte seine Schreie, das Knacken von Knochen. Ich blickte nicht zurück. Stine und ich sprangen durch das hintere Fenster. Ich landete hart im Schnee. Meine Schulter brannte vor Schmerz, doch ich stand wieder auf, riss sie mit mir. Wir rannten in die Nacht, in Richtung Wald, in Richtung Dunkelheit. Hinter uns hallte das Gelächter von Sacklers. Und irgendwo aus dem Schatten des Waldes heraus glaubte ich, einen anderen Ton zu hören. Langsam, tief, heiser, ein Flüstern. Und ich wusste, der verdrehte Mann war nicht fort. Er war uns gefolgt. Oder er war schon vorher da gewesen. Immer da. Im Schatten. Im Schnee. Wartend. Beobachtend. Vielleicht lauerte der Tod nicht länger nur in den dunklen Ecken dieser Welt.
Der Schnee knirschte unter unseren Füßen, während Stine und ich durch die finstere Wildnis rannten. Der Wald war dicht. Seine Tannen wirkten wie stumme Zeugen uralter Flüche. Zwischen den Ästen hing Frost wie Spinnweben, und der kalte Wind schnitt uns ins Gesicht wie Glas. Hinter uns hallten Schreie, das Knacken von Holz und das animalische Röcheln der Kreaturen, die Jakob geholt hatten. Ich spürte das Brennen in meiner Schulter, das Klopfen meines Herzens in den Schläfen, doch ich ließ nicht zu, dass die Erschöpfung mich übermannte. Ich konnte Stine nicht im Stich lassen. Nicht jetzt. Nicht hier draußen. »Wohin?« keuchte sie. Ich hatte keine Antwort. Doch dann, zwischen den Bäumen, sah ich ein Licht. Ein warmes, flackerndes Leuchten, das sich kaum gegen die Dunkelheit behauptete, aber da war. Ich deutete darauf und zog Stine mit mir. Wir stolperten auf eine kleine, halbverfallene Jagdhütte zu. Die Tür war verschlossen, doch kaum hatte ich angeklopft, wurde sie geöffnet. Ein alter Mann stand im Rahmen, das Gesicht wettergegerbt, die Augen scharf. In der einen Hand hielt er ein Schwert mit gebogener Klinge, in der anderen eine alte Petroleumlampe. »Rein mit euch, schnell«, sagte er, in rauem Ton. Wir zögerten nicht. Drinnen erwartete uns eine merkwürdige Szene. Karten lagen auf einem Tisch, Waffen hingen an den Wänden, ein Gewehr, ein silberner Dolch, ein Bogen aus dunklem Holz. Eine alte Frau stand in der Ecke, ebenfalls bewaffnet. Ihre Augen musterten uns wie ein Röntgengerät. »Wer seid ihr?«, fragte ich, als ich endlich wieder zu Atem kam. »Mein Name ist Cristiano Alvarez«, sagte der Mann. »Das ist Maria, meine Frau.« »Wir sind Jäger«, fügte sie hinzu. aber nicht im herkömmlichen Sinne.
Cristiano nickte. Wir jagen Vampire. Ich starrte sie an, wollte lachen. Doch alles, was ich erlebt hatte, erstickte jede Reaktion. Stattdessen sagte ich, dann habt ihr heute Nacht Arbeit. In kurzen Worten schilderte ich, was geschehen war. Saklas, die Kreaturen, der Angriff im Trailerpark. Cristiano und Maria hörten still zu, ihre Gesichter regungslos. Als ich geendet hatte, legte Cristiano die Klinge auf den Tisch. Wir haben sie seit Jahren beobachtet. Früher nur im Süden. Brasilien, Kolumbien, Peru. Doch nun sind sie hier. Und sie breiten sich aus wie eine Krankheit. Maria zog eine Karte aus einer Holzschublade. Sie zeigte das westliche Nordamerika. Überall waren kleine Markierungen in roter Tinte eingezeichnet. Verschwundene Personen, Massaker, geheimnisvolle Brände. Sie nennen sich selbst die Erben der Nacht, sagte Maria. Doch wir nennen sie nur eines, Verdammnis. Ich schluckte schwer. Wie kann man sie töten? Mit Feuer, sagte Cristiano. Mit Silber, mit Klingen, die von Wahrheit durchdrungen sind. Und vor allem mit Entschlossenheit. Sie ernähren sich nicht nur von Blut, sie nähren sich von Angst, von Verzweiflung. Warum seid ihr hier? Fragte Stine. Cristiano zog ein Amulett unter seinem Hemd hervor, ein eisernes Kreuz mit Runen versehen. Wir gehören zu einem alten Bund, die Servants of the Iron Cross. Wir bekämpfen das Dunkel dort, wo die Regierungen versagen, dort, wo sich niemand mehr erinnert, dass es das Böse wirklich gibt.
Und was ist mit Saklas? Fragte ich.
Er war nicht nur ein Vampir, er sprach. Er kannte meinen Namen.
Cristiano seufzte.
Er ist einer der Älteren. Sie sind wie Generäle in einer Armee aus Hunger und Wahnsinn. Saklas war einst Mensch. Dann wurde er zu etwas anderem. Niemand weiß genau wann. Aber seitdem zieht er durch Länder, lässt Dörfer verschwinden, Städte sterben. Er hat Gefolgsleute und er hat Pläne,
Maria ergänzte.
Wir wissen, dass er hier ein Nest errichten will. Eine Festung in den Wäldern. Der Norden ist dünn besiedelt. Niemand vermisst dich, wenn du verschwindest. Und das weiß er. Ich lehnte mich gegen die Wand, spürte die raue Oberfläche hinter mir, als wäre sie das Einzige, das mich noch in der Realität hielt.
Dann, was machen wir jetzt?
Cristiano ging zum Fenster, schob vorsichtig einen Riegel beiseite und sah hinaus.
Jetzt kämpfen wir.
Er wandte sich um. Seine Stimme war ruhig und tödlich entschlossen.
Es wird bald morgen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns vorbereiten. Sie werden kommen.
Ich schaute zu Stine. Ihre Haut war blass, aber ihre Augen waren wachsam. Sie nickte kaum merklich. Auch sie wusste, es gab kein Zurück.
Cristiano holte zwei Gewehre aus einem Versteck unter dem Boden. Er reichte mir eines davon.
Geladen mit Silber. Halte es ruhig, ziele auf den Kopf oder das Herz. Wenn du triffst, stirbt es. Wenn du zögerst, stirbst du.
Maria drückte Stine ein Messer mit schwarzem Griff in die Hand. Nicht schön, aber effektiv. Und glaub mir, sie kommen näher, als du willst.
Wir verbarrikadierten die Fenster, stellten Möbel vor die Türen, überprüften die Munition, füllten die Laternen mit Öl. Draußen wurde der Himmel langsam heller. Ein fahles Grau, das sich kaum vom Schwarz der Nacht unterschied. Dann, gegen Ende der Dämmerung, hörten wir das erste Geräusch. Ein Kratzen an der Rückwand, dann ein Klopfen, ein Flüstern in einer Sprache, die nicht menschlich war. Cristiano griff nach seinem Schwert.
»Sie sind da«, sagte er. Und in der Dunkelheit hinter dem Fenster erschien ein blasses Gesicht mit silbernen Augen und blutigen Zähnen.
Der Krieg hatte begonnen. Das Kratzen wurde lauter. Erst an der Rückwand, dann an der Eingangstür, dann an den Fensterläden. Es war, als ob der ganze Wald erwacht war und sich nun an den Mauern unserer Zuflucht rieb. Hungrig, scharrend, geduldig. Cristiano stand mit erhobenem Schwert am Fenster. Der Lauf seines Gewehrs ruhte auf dem Fensterrahmen. Seine Bewegungen waren ruhig, mechanisch, wie eingeübt. Maria kniete hinter einem umgeworfenen Tisch und überprüfte ein Magazin mit silberner Munition. Stine saß neben mir, beide Hände um das Messer gekrallt, das ihr Maria gegeben hatte. Ihre Lippen waren blutleer, ihre Augen weit aufgerissen, aber sie zitterte nicht. Ich selbst fühlte mich wie in einem Traum. Alles um mich herum war glasklar. Jedes Geräusch, jeder Lichtreflex, selbst das Flackern der Petroleumlampe schien langsamer zu werden. Ich spürte, dass etwas Unausweichliches auf uns zukam. Etwas Altes. Etwas, das nie ganz menschlich gewesen war. Dann ein Geräusch wie splitterndes Holz. Ein kräftiger Schlag gegen die Tür. Noch einer. Cristiano hob die Hand. Wenn sie durchbrechen, zielt auf die Brust oder den Kopf. Ihr müsst treffen. Ein Fehler. Und ihr seid tot. Ich nickte. Der nächste Schlag ließ die Tür aus den Angeln springen. Sie krachte zu Boden. Schnee wirbelte ins Haus, gefolgt von einem Dutzend Silhouetten. Sie bewegten sich schnell, aber nicht elegant. Ihre Körper zuckten, als ob ihre Gelenke nicht mehr richtig zusammenpassten. Die erste Kreatur, ein bleiches, fast haarloses Ding mit langen Armen und gebogenen Beinen, stürmte auf Cristiano zu. Er wartete, bis sie beinahe in seiner Reichweite war. Dann schoss er. Der silberne Schuss traf das Wesen direkt in die Stirn. Der Kopf explodierte in einem Schauer aus schwarzem Blut. Der Körper zuckte noch kurz, dann sackte er zusammen wie ein leerer Sack. Ich feuerte auf das nächste Wesen, ein junges Mädchen mit glasigen Augen und blutigen Lippen. Die Kugel traf sie in der Brust, schleuderte sie gegen die Wand, doch sie stand wieder auf. »Herz«, rief Cristiano, ich zielte erneut, diesmal höher. Der zweite Schuss durchbohrte ihre Stirn. Diesmal blieb sie liegen. Es war ein Chaos aus Schreien, Schüssen und aufeinanderprallenden Körpern. Die Kreaturen waren nicht zahllos, aber mehr als wir erwartet hatten. Einige kamen durch die Fenster, andere krochen durch die Schornsteinöffnung, ihre Bewegungen spastisch und unnatürlich. Stine kämpfte wie eine Löwin. Ein Wesen hatte sich auf sie geworfen, riss mit krallenartigen Fingern nach ihrem Gesicht. Sie schrie, stieß das Messer in den Hals des Angreifers, zog es heraus und stach erneut zu, diesmal ins Auge. Schwarzes Blut spritzte ihr ins Gesicht, doch das Wesen ging zu Boden und bewegte sich nicht mehr. Maria schrie plötzlich auf. Ein Vampir hatte sie von hinten erwischt, riss sie zu Boden. Cristiano rannte zu ihr, schlug mit dem Gewehrkolben zu, dann durchtrennte er mit einem einzigen Hieb seines Schwertes den Kopf des Angreifers. Doch Maria blutete aus einer tiefen Wunde an der Schulter. »Ich bin noch da«, keuchte sie, »aber wir werden das nicht lange durchhalten.« Die Petroleumlampe wurde umgestoßen. Flammen leckten am Boden, verbreiteten einen scharfen Geruch. Cristiano trat sie aus, doch der Rauch blieb. Inmitten des Chaos trat eine neue Gestalt durch die offene Tür. Saklas. Sein langer schwarzer Mantel war von Schnee bedeckt. Seine metallischen Zähne glänzten wie Klingen im fahlen Licht. Seine Augen, zwei silberne Scheiben, glühten vor Bosheit. »Ihr habt gut gekämpft«, sagte er leise. »Aber das reicht nicht. Das Dunkel ist alt. Es wartet nicht. Es nimmt.« Cristiano schoss. Der Schuss prallte an Saklas Stirn ab, als wäre sie aus Stein. Saklas lachte. »Eure Waffen sind für meine Kinder gedacht, nicht für mich.« Er stürmte auf Cristiano zu, war schneller als alles, was ich je gesehen hatte. Mit einem Schlag warf er ihn gegen die Wand. Cristiano blieb liegen, das Gewehr zerbrochen neben ihm. Saklas wandte sich mir zu. Ich hob meine Waffe. Keine Zeit für Zweifel. Ich feuerte. Einmal, zweimal, dreimal. Er wurde zurückgeschleudert, taumelte, aber blieb stehen. Er lächelte. Dann geschah etwas, das ich nicht erklären kann. ein Flackern in der Luft. Ein Riss, als würde die Realität selbst aufplatzen. Und aus dem Schatten trat der verdrehte Mann. Lang, hager, die Haut faltig wie altes Pergament, die Augen tief in dunklen Höhlen. Er bewegte sich nicht, er schwebte. Sacklers Lächeln erstarb. »Du«, flüsterte er. Der verdrehte Mann streckte eine knochige Hand aus. Sacklers wich zurück. »Du solltest fort sein. Gebannt. Verbannt.« Doch es war zu spät. Der verdrehte Mann berührte ihn mit einem Finger. Nur einem. Sacklers schrie. Sein Körper verkrampfte, dann begann er zu brennen. Nicht mit Flammen, sondern mit einem Licht, das aus seinem Inneren kam. Ein gleißendes Weiß, das durch seine Haut drang. Er fiel auf die Knie, schrie, dann zerfiel er zu Asche. Die übrigen Vampire erstarrten, dann flohen sie. Kreischend, kriechend, sterbend. Der verdrehte Mann wandte sich mir zu. Unsere Blicke trafen sich, und in diesem Moment wusste ich, er war nicht mein Feind. Er war der Richter. Ein Werkzeug, vielleicht uralt, vielleicht außerhalb unserer Welt. Aber er war gekommen, um das Böse zu vernichten, das sich in diese Welt geschlichen hatte. Er senkte den Kopf und verschwand, lautlos. Stine sank auf die Knie. Ich warf einen Blick auf Cristiano. Er lebte noch. Kaum, aber er atmete. Wir hatten überlebt. Für den Moment. Das Erste, was ich spürte, war der Geruch von verbranntem Holz und altem Blut. Die Hütte war ein Trümmerfeld. Splitter lagen verstreut auf dem Boden, dunkle Spuren zogen sich quer durch das Holz und überall klebten schwarze Schlieren von Vampirblut an den Wänden. Die Nacht hatte ihre Spuren hinterlassen. Und doch waren wir am Leben. Stine kniete noch immer auf dem Boden, ihre Hände zitterten, ihre Kleidung war durchtränkt mit Blut, das nicht nur ihr eigenes war. Ich kniete mich neben sie, legte eine Hand auf ihre Schulter. Sie drehte langsam den Kopf, ihre Augen waren weit geöffnet, aber leer. Es war der Blick eines Menschen, der zu viel gesehen hatte. Ich kannte diesen Blick. Ich hatte ihn selbst getragen. Vielleicht trug ich ihn noch. »Cristiano lebt noch«, murmelte ich, »mehr zu mir selbst als zu ihr. Er lag in einer Ecke, halb von umgestürzten Möbeln verdeckt. Seine Atmung war flach, sein Gesicht blass, doch sein Puls war da. Maria hingegen war nicht mehr zu retten. Sie war während des Kampfes verblutet. Ihr Körper lag nahe dem Kamin, ihre Hand noch immer fest um den Griff des Dolches geschlossen, mit dem sie sich bis zuletzt verteidigt hatte. Ich schloss ihre Augen, flüsterte ein leises Wort, das ich selbst nicht verstand. Vielleicht war es ein Gebet. Vielleicht nur ein Echo dessen, was Menschen sagen, wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Wir konnten nicht bleiben. Ich wusste, dass die Ruhe trügerisch war. Sacklers war vernichtet, aber seine Kinder streiften noch immer durch die Wälder. Und wer wusste, wie viele von ihnen es noch gab? Vielleicht würden sie sich zerstreuen. Vielleicht würden sie sich sammeln. Aber sicher war, sie würden bald zurückkehren. Und dieses Mal würde kein verdrehter Mann mehr kommen. Ich fand Cristianos Schlüssel in seiner Jackentasche. Draußen stand ein schwarzer Geländewagen, mit Tarnnetzen bedeckt und auf dicken Kettenreifen. Der Tank war voll. Im Kofferraum lagen Kisten mit Vorräten, Waffen und Medikamenten. »Wir fahren hier weg«, sagte ich leise zu Stine. Sie antwortete nicht, aber sie nickte. Gemeinsam zogen wir Cristiano zum Wagen. Es dauerte fast eine halbe Stunde. Jeder Schritt war ein Kraftakt. Jede Bewegung schien durch zähen Nebel zu führen. Doch schließlich saßen wir im Wagen. Ich startete den Motor und mit einem letzten Blick auf die Hütte lenkte ich das Fahrzeug auf die vereiste Zufahrt hinaus. Wir fuhren durch einen schmalen Pfad, der sich durch die dichten Tannen wand wie ein vergessenes Fluchtloch. Der Schnee fiel nun dichter und die Welt draußen war kaum mehr als ein verwischtes Bild aus Weiß und Schatten. Cristiano regte sich auf der Rückbank. Er murmelte Worte, abgehackt, kaum verständlich. »Was sagt er?« fragte Stine, ihre Stimme heiser. Ich beugte mich vor, verstand nur Fetzen. Namen, Orte, Zahlen, dann etwas Klareres. »Der Meister kommt. Er ist nicht Sacklers. Er war nur ein Teil.« Ich schluckte schwer. Wir hatten gedacht, der Tod des Vampirfürsten würde das Ende bedeuten. Aber vielleicht war er nur ein Bote gewesen. Ein Vorbote. Ein Werkzeug in einem größeren Plan. Nach 2 Stunden Fahrt erreichten wir eine verlassene Tankstelle am Rande eines stillgelegten Highways. Hier hielten wir an, um Wasser zu holen und Cristiano notdürftig zu versorgen. Ich verband seine Wunde, gab ihm Schmerzmittel aus dem Verbandskasten. Als ich zurück zum Wagen ging, blickte ich noch einmal auf die Straße zurück. 2 Gestalten standen dort. Nicht nah, nicht klar zu erkennen. Aber ich wusste es sofort. Die eine war ein Mann mit metallischen Zähnen. Die andere eine Frau mit blauen Augen und blutleerem Gesicht. Stine folgte meinem Blick. »Jakob«, flüsterte sie. Ihre Stimme brach. Ich sagte nichts. Ich wusste, was wir sahen. Jakob war gefallen. Und nun war er einer von ihnen. Wir stiegen ein, fuhren weiter. Kein Wort fiel. Der Wald zog still an uns vorbei. Später, als der Himmel langsam heller wurde, erzählte Cristiano uns mehr. Sacklers war nicht allein. Sie folgen jemandem, den sie den Meister nennen. Er ist älter als alles, was wir kennen. Keine Kreatur, kein Mensch, etwas anderes. Und er sammelt... »Was?« fragte ich. »Seelen«, flüsterte Cristiano. »Oder das, was davon übrig ist.« Wir erreichten eine abgelegene Hütte, eine andere Station der Diener des Eisernen Kreuzes. Ein weiterer Unterschlupf, besser geschützt, besser vorbereitet. Wir wurden aufgenommen, versorgt, neu bewaffnet. Doch ich wusste, dass dies kein Ende war. Nur eine Pause. In der Nacht lag ich wach auf einer Pritsche, starrte an die Decke und hörte wieder dieses Flüstern. Nicht laut, nicht nah, aber es war da. Wie ein Versprechen oder eine Warnung. Die nächsten Tage verbrachten wir in der entlegenen Station der Diener des Eisernen Kreuzes. Die Hütte war stabil gebaut, mit massiven Wänden aus Fichtenholz, von außen mit silbernen Nägeln und geheimnisvollen Zeichen verstärkt, die Cristiano als alte Schutzrunen bezeichnete. Wir waren nicht die einzigen dort. 2 weitere Überlebende hatten in einer benachbarten Station Zuflucht gefunden, darunter eine junge Frau, die behauptete, ihre gesamte Familie sei im Nebel verschwunden. Ich sprach kaum. Meine Gedanken kreisten ununterbrochen um das, was ich gesehen hatte. Sacklers Tod, den Fluch des Twisted Man, die letzten Worte von Cristiano. Er war nur ein Teil. Und Jakob. Ich hatte ihn gesehen. Oder das, was aus ihm geworden war. Er war nicht mehr der Mann, den ich einmal kannte. Seine Augen hatten nichts Menschliches mehr, und doch hatten sie mich erkannt. Stine sprach auch nicht mehr viel. Sie bewegte sich wie in Trance, aß kaum, schlief nur wenig. Manchmal saß sie stundenlang am Fenster, den Blick auf den Wald gerichtet, als würde sie darauf warten, dass etwas zurückkehrt. Cristiano wurde nicht wieder gesund. Die Wunde an seiner Seite entzündete sich, trotz aller Bemühungen. Er wusste es. Und wir wussten es auch. Er sprach in der letzten Nacht offen mit mir. »Lukas«, sagte er, »ich werde diesen Ort nicht mehr verlassen.« »Du brauchst nur Zeit«, log ich, obwohl wir beide die Wahrheit kannten. Er schüttelte den Kopf. »Ich hatte meine Zeit. Jetzt ist es an dir.« Ich wollte fragen, »was ist an mir? Warum ich?« Doch er kam mir zuvor. »Der Twisted Man hat dich verschont. Weißt du warum?« Ich schüttelte den Kopf. »Weil du nicht wie die anderen bist. Du siehst nicht nur, was geschieht. Du begreifst es. Du spürst es. Die Linien zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte. Ich verstand nicht. Oder wollte es nicht verstehen. Am Morgen war Cristiano tot. Seine Hand umklammerte das Eisenkreuz, das Amulett, das er immer getragen hatte. Auf seinem Nachttisch lag ein Zettel, eine einzige Zeile. Geh, bevor er dich ruft. Ich nahm das Amulett, band es mir um den Hals. Ich wusste nicht, ob es mich schützen würde, aber es war besser als nichts. Wir beschlossen zu gehen. Die anderen Bewohner der Station waren dagegen. Sie glaubten, dass der Ort sicher sei, dass der Wald sie beschütze. Aber ich wusste es besser. Nichts war sicher. Nicht mehr. Stine und ich verließen die Station bei Sonnenaufgang. Der Schnee knirschte unter unseren Stiefeln, die Luft war klar und still. Der Himmel zeigte ein fahles Grau, das bald wieder in Dunkelheit übergehen würde. Ich trug das Gewehr auf dem Rücken, die Taschen voller Vorräte, das Amulett unter der Jacke. Wir fuhren stundenlang. Richtung Süden, Richtung Menschen, Richtung Licht. Und doch, das Flüstern blieb. Es war nicht mehr in den Bäumen. Es war in uns, in unseren Gedanken, in den Spiegelungen der Fenster, im Moment zwischen Schlaf und Erwachen. Manchmal hörte ich Stimmen in Radiowellen, die nicht eingeschaltet waren, oder sah Silhouetten hinter verschlossenen Türen. Stine schrie gelegentlich im Schlaf. Sie murmelte Worte in einer Sprache, die ich nicht kannte. Eines Abends hielten wir an einer Tankstelle. Der Ort war verlassen, die Scheiben zerschlagen, das Licht flackerte in kaltem Gelb. Ich ging hinein, um nach Kartenmaterial zu suchen. Als ich zurückkam, stand Stine still neben dem Auto. Ihr Blick war leer. »Er ist hier«, sagte sie leise. Ich trat neben sie, sah nichts, nur Wald, nur Nebel, nur Stille. »Wo?« fragte ich. Sie antwortete nicht. Ihre Lippen bewegten sich, aber es kam kein Ton. Ich wollte sie berühren, doch dann drehte sie sich abrupt zu mir um. Ihre Augen waren nicht mehr blau. Sie waren grau, verwaschen, leicht leuchtend. Ich stolperte zurück. Sie tat nichts. Stand nur da. Stille. Erwartung. Dann langsam trat sie wieder ins Licht der Tankstelle. Ihre Augen waren wieder blau, doch in mir regte sich ein furchtbarer Verdacht. Nicht jeder, der überlebt, bleibt auch ganz. Am nächsten Morgen fanden wir eine befahrene Straße. Ein Konvoi von Militärfahrzeugen kam uns entgegen, Männer in schwarzen Anzügen, mit ernsten Gesichtern. Sie fragten nichts, sagten nur, wir haben euch erwartet. Ich fragte nicht, woher sie wussten, wer wir waren. Ich wollte es nicht wissen. In einem der Wagen saßen weitere Überlebende, blass, verstört. Einige von ihnen hatten rote Streifen auf dem Hals, andere trugen Kreuze aus Silber. Alle sahen aus, als hätten sie etwas gesehen, das ihre Seele zerbrochen hatte. Ich setzte mich neben Stine. Sie sah mich an, nur einen Moment. »Denkst du, es ist vorbei?« flüsterte sie. Ich wollte nicken. Ich wollte lügen. Doch dann, draußen am Waldrand, sah ich ihn. Der Twisted Man. Nicht näher kommend. Nur stehend. Beobachtend. Er hob seine lange, knochige Hand und winkte. Langsam. Mechanisch. Fast traurig. Ich hob meine Hand und winkte zurück. Nicht aus Höflichkeit, sondern weil ich wusste, er war kein Feind. Er war eine Erinnerung, eine Warnung, ein Schatten der Wahrheit. Und manche Wahrheiten verschwinden nie. Sie bleiben, sie beobachten und irgendwann rufen sie dich.